Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Ostschweiz mit diesen Themen. 20 Jahre Humorfestival Arosa. Wegen Besucherrekord kommen die Veranstalter an ihre Grenzen. Eine weitere Verhaftung zu Brusio. Der Doppelmord von letztem Jahr scheint kurz vor der Aufklärung zu stehen. Er hat mit seinen Enthüllungen über den SVP-Bundesratskandidat Bruno Zuppiger landesweit für Furore gesorgt. Heute ist der Journalist Urs-Paul Engler unser Sonntagsgast. Und im Sport, der Marcel Hug ist behinderter Sportler des Jahres. Und er hat grosse Pläne. Das dann später in der Sendung. Das Wetter morgen, zuerst schneit es noch, am Nachmittag tut es dann auf. Am Mikrofon Peter Draxler. Heute geht das Humorfestival Zarosa zu Ende. Damals ist die Veranstaltung im Zeichen vom 20-Jahr-Jubiläum gestanden. Und es hat einmal mehr einen Publikumsrekord gegeben. Ich habe vor der Sendung mit dem Kurdirektor von Arosa, Pascal Jenik, geredet und ihn zuerst gefragt, was denn so die Highlights gewesen sind am diesjährigen Humorfestival.
Wir haben eigentlich so ein bisschen die Devise rausgegeben, dass das Festival so sein wie die 19 vorher. Einfach in sich geschlossen eine schöne Veranstaltung. Aber selbstverständlich hat dann das Jubiläumsprogramm doch durchgedrückt. Angefangen mit der Auftaktvorstellung von Ursus und Nadesch im Orchestergraben, wo ein richtiges Geschenk war für all die Gäste. Und dann in der Mitte vom Festival, am Mittwochabend, haben wir ein Jubiläumsdinner gehabt mit künstlerischen Überraschungen für alle Sponsoren, Partner, natürlich auch die Leute, die in erster Stunde dabei gewesen sind. Und das hat in unserem neuen Sport- und Kongresszentrum stattgefunden und ist ganz ein runder Abend gewesen.
Wie hat es ausgesehen von den Besuchern her? Also haben Sie jetzt auch da Rekordbesucherzahlen gehabt?
Ja, es ist manchmal für uns fast ein bisschen unheimlich. Wir haben tatsächlich wiederum mehr Leute. Wir sind jetzt bei etwa 18.500 Zuschauer. Noch nicht ganz abgeschlossen Zahlen, aber es sieht so aus, als dass das wiederum etwa 1.000 Leute mehr sind als im letzten Jahr. Und das ist doch der vierte Rekord in Folge. Wir hoffen natürlich, es geht so weiter, aber irgendwann wird man dann wahrscheinlich auch mal an Grenzen erst von den Kapazitäten stossen.
Was heisst da die Zahlen ungefähr? Also wir haben Sie über das Ganze gesehen, wie viele Besucher gehabt?
Wir haben über das Ganze gesehen, jetzt 18.500 Zuschauer gehabt.
Jetzt haben Sie es vorhin angetönt, man kommt an Kapazitätsgrenzen, Sie sind ja in einem Zelt rein mit dieser Veranstaltung. Was heisst das für die Zukunft? Bleibt es begrenzt oder müssen Sie da ausbauen?
Ja, wir haben eigentlich mal herausgegeben, dass es etwa 20.000 Leute fassbar wären über die 10 Tage. Auch mit dem jetzigen Zelt, wo etwa 1.000 Leute fasst. Eine Zeltvergrößerung kommt für uns nicht in Frage. Wir haben aber ein bisschen neue Möglichkeiten noch durch die neuen Räumlichkeiten jetzt in dem Sport- und Kongresszentrum im Dorf in Arosa. Und dann ist ja auch der Kursaal komplett umgebaut worden. Das sind so Spielstätten, wo ich denke, dass der künstlerische Leiter, der Frank Baumann, wird künftig auch einbauen.
Sagt Pascal Jenny, der Kurdirektor von Arosa. Schlusspunkt vom Humorfestival ist heute Abend die Sendung Giacomo Müller, wo direkt aus dem Zelt übertragen wird. Schon wieder hat es in der Ostschweiz verschiedene Unfälle auf den Fußgängerstreifen gegeben. So hat am späteren Freitag Nachmittag ein 77-jähriger Rentner eine 68-jährige Fußgängerin zu Gossau angefahren und ist dann einfach davon gefahren. Die Frau ist schwer verletzt ins Spital eingeliefert worden. Dank Zeugen hat die Polizei den Fahrer ausfindig machen. In Wittnau ist eine 23-jährige Frau auf dem Fußgängerstreifen von einem 18-Jährigen angefahren und mittelschwer verletzt worden. Und in Dusis ist am Freitagabend ebenfalls auf dem Fußgängerstreifen ein 81-jähriger Mann von einem Auto angefahren worden, wo er über den Fußgängerstreifen gelaufen ist. Das Unfallopfer ist verletzt ins Spital gebracht worden. Im Mordfall Brusio hat es scheinbar eine weitere Verhaftung gegeben. Das schreibt heute Zeitung Sonntagsblick. Beim Verhafteten soll es sich um einen ehemaligen Angestellten vom ermordeten Ehepaar handeln. Weil er 500'000 Franken Schulden bei seinen Opfern gehabt hätte, hätte er vor einem Jahr den Doppelmord in Auftrag gegeben. Die beiden Komplizen sind schon früher noch verhaftet worden. Bei der Bündner Staatsanwaltschaft ist heute niemand für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen. Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren haben gestern Morgen in St. Gallen einen Diebstahl verhindert. Sie haben beobachtet, wie drei Diebe dabei gewesen sind, eine Frau zu bestellen. Kurzerhand haben sie eingegriffen und die drei Diebe festgehalten. Daraufhin haben sie die Polizei alarmiert. Es war sein letzter grosser Coup. Der Urs-Paul Engler hat den Bruno Zuppiger die Suppe zünftig versalzen. Der Thurgauer Weltwochenjournalist hat eine Erbschaftsaffäre vom SVP-Bundesratskandidat aufdeckt und damit erreicht, dass sich der zurückziehen musste. Jetzt wird der Urs-Paul Engler pensioniert. Er ist heute unser Sonntagsgast, der Philipp Gemperle, mit dem geredet.
Urs-Paul Engerler, sind Sie stolz, dass Sie bei diesen Bundesratswahlen die Ereignisse ein bisschen mitbeeinflussen
können? Ja, nein, eigentlich stolz ist doch ein bisschen der falsche Ausdruck. Ich bin einfach zufrieden, dass die Medien oder dass ich auch als Medienvertreter die Aufgabe, die Medien haben, wahrgenommen haben, nämlich die Kandidaten zu durchleuchten und bei einem Kandidaten halt etwas zu entdecken, was ihn unwürdig macht als Bundesrat. Das macht mich jetzt weder stolz noch etwas, aber ja, irgendwie aber zufrieden, dass ich die Aufgabe erfüllt habe, die Medien, auch andere Journalisten vielleicht hätten können machen. Ja.
Also ein bisschen Genugtuung da schon. Dass jetzt auch sie herausgefunden hat und eben nicht ein anderer.
Nein, da, ja. Vielleicht schon, also da wäre ja unehrlich, wenn ich da nicht ein bisschen schmunzeln würde, das ist schon klar. Aber ich habe schon andere Bundesratskandidaten kritisch durchleuchtet, wo dann auch nichts passiert ist. Also zum Beispiel der Herr Samuel Schmid hat auch so ein paar, vielleicht nicht gerade so grobe Leichen im Keller gehabt, aber auch ein paar Tolken im Rheinheft, wo man eigentlich hätte früher sollen misstrauisch werden. Dort ist nichts passiert, jetzt beim Herrn Zuppiger hat es halt eine kleine Explosion gegeben.
Sie haben ja einen Tipp bekommen für die Geschichte, da haben Sie auch ein bisschen Glück gehabt.
Nein, ja und nein. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Ich habe eine Woche vorher schon einen kritischen Artikel über den Herrn Zuppiger geschrieben. Ich habe seine Geschäftstätigkeit dort ein bisschen angeschaut, die mit sehr grossen Zweifeln behaftet war. Zürcher Gewerbeverband, er ist rausgefallen bei einigen Mandaten, bei wichtigen schweizerischen Mandaten hat man ihn ein bisschen unehren entlassen. Aber ich bin nicht ganz richtig zu einer groben Sünde vorgestoßen. Aber aufgrund von dem Artikel habe ich dann eben den zweiten Tipp bekommen, nämlich den von der Erbschafts- oder Erbsünde, wie ich das genannt habe. Also insofern habe ich mir den Tipp schon vorher verdient, durch Recherchen, die dann vielleicht auch nicht ganz so ins Zentrum geführt haben.
Haben Sie sich ein bisschen auf den Herrn Zuppiger eingeschossen? Haben Sie den wollen zu Fall bringen? Oder was ist da am Anfang gestanden?
Nein, das ist eigentlich ich habe nichts gegen den Herrn Zuppiger, auch nie einen Krach mit dem Herrn Zuppiger. Aber jetzt eigentlich keinen Krach mit dem Herrn Zuppiger, wollen niemand
er mit denen vielleicht
eher. Er hat vielleicht eher ein Problem mit mir, aber das ist vielfach so. Also ich habe eigentlich mit weniger Leuten ein Problem, als die Leute mit mir ein Problem haben. Aber jetzt, um auf den Herrn Zuppiger zurückzukommen, die ganze Geschäftstätigkeit von ihm war immer ein bisschen mit Zweifel behaftet gewesen und ich habe das einfach wollen, zuhanden von der Öffentlichkeit und vor allem zuhanden auch vom Parlament offenlegen, dass die wissen, wer sie würden wählen, wenn sie ihn würden wählen, respektive zum Schluss können, sie dürfen dann nicht wählen.
Also haben Sie sich überlegt, was das für Konsequenzen hat, Ihren Artikel?
Ich denke, er hat Konsequenzen, aber wie gesagt, ich habe schon andere Bundesratskandidaten sehr kritisch angeschaut und diverse Sachen gefunden, die eigentlich hätten müssen zum Schluss führen, dass sie nicht ganz würdig sind für das Amt. Dass jetzt gerade so eine Explosion gibt, hätte ich nicht ganz erwartet. Also das ehrlich gesagt nicht.
Haben Sie manchmal auch Mitleid mit diesen Leuten? Eben der Herr Zuppiger, den haben Sie jetzt demontiert. Ja, nein, sie haben schon andere Bundesräte auch den Lügen bezichtigt oder gesagt, sie haben Verräter respektive geschrieben. Haben Sie nie Mitleid?
Nein, eigentlich nicht. Also ich hätte nicht Mitleid mit ihm, wenn ich jetzt etwas geschrieben hätte, was ich dann als falsch herausstellen würde, wo ich mich müsste entschuldigen und so weiter.
Haben Sie schon müssen? Ist das schon passiert?
Ich glaube es nicht. Also ich würde jetzt mal behaupten, nein. Also, dass wirklich etwas nicht gestimmt hat. Gravierend. Also, es gibt natürlich immer einen Kommafehler oder irgendein Detail oder eine Zahl, vielleicht nicht ganz stimmt. Aber dass ich mich wirklich total verhauen hätte, da würde ich jetzt relativ locker behaupten, ist nicht der Fall. Ich bin auch 7-8 Mal vor der Presserat zitiert worden, bin nur einmal leicht gerügt worden, aber erst noch falsch. Ich hätte das auch noch korrigieren können. Ich habe auch schon verschiedene Prozesse müssen durchstehen, habe eigentlich alle gewonnen. Also mit Ausnahme vom Berner Militärbunker, den man gefunden hat, den hat man jetzt doch nicht so publizieren. Also habe ich juristisch alles gewonnen.
Das ist ja nicht die erste Geschichte, die Sie aufdeckt haben mit dem Bruno Zuppiger. Eben einer der Höhepunkte von Ihrer Karriere ist ja das Aufdecken von dieser Geheimarmee, respektive vom Chef dieser Geheimarmee P26 gewesen. Wie kommen Sie an so Geschichten an?
Ja, ganz verschieden. Also Mich interessiert das einfach. Ich bin ein bisschen detektivisches Gemüt. Ich suche überall ein bisschen, was könnte sein, was ist da los. Und dort bei P26 war es so gewesen, dass ich eigentlich im Vorfeld die Organisation schon ein bisschen beschrieben habe durch Informationen. Natürlich nicht so detailliert, wie es Puck geht. Und dann habe ich eigentlich, nachdem Puck am Freitag ihren Bericht veröffentlicht hat, habe ich mir überlegt, was bleibt jetzt mir eigentlich noch als Journalist für die nächste Nummer? Was bringe ich jetzt die nächste Woche, wenn am Wochenende alle Zeitungen mit all den Details voll sind? Da habe ich mir einfach selber zur Aufgabe gestellt, ich würde jetzt die Struktur von der P26 ein bisschen genauer herausfinden. Der Chef, wo das gelaufen ist, Büro, Finanzierung und so weiter.
Aber für da brauchen Sie Informanten, oder? Leute, die drin sind, weil das ist ja eben eine Keimarmee gewesen, da hat man nicht irgendwo in einer Zeitung können nachlesen, oder?
Da würde ich jetzt sagen, das Interessante jetzt bei der, wir können ja nicht die ganze Geschichte nacherzählen, aber das Interessante war, dass ich nur einen kleinen illegalen, sagen wir, Informant hatte, wo mir ein Offiziers Data verschiedene Namen aber gelesen hat.
Aber sonst auch in anderen Geschichten.
Das andere ist alles aufgrund von Recherchen, von Gesprächen, von X-Telefon, da damals jetzt kein Internet gegeben, aber auch von Recherchen im wirtschaftlichen Bereich. Ich muss sagen, wäre jetzt für jeden machbar gewesen. Da brauchen wir nicht mal einen speziellen Freund, irgendwie in keinem Bereich.
Aber das illegal, das interessiert mich schon noch, auch bei anderen Geschichten. Ist das schon noch ein Bereich, den es halt braucht?
Illegal ist jetzt wirklich ein starkes Wort, einfach von Informationen, die eigentlich nicht öffentlich sind. Wo jetzt unter, es ist, glaube ich, Artikel Strafgesetzbuch 273 oder 173, ich weiß nicht mehr genau, Veröffentlichung geheimer, vertraulicher Akten. Also es ist insofern illegal, als die Informationen nicht zugänglich sind.
Aber da machen Sie mehr, nicht nur in dem Fall. Jetzt haben Sie schon mehr
selbstverständlich so. Sucht man natürlich überall Informationen zusammen, das ist auch ein völlig überholter Artikel, weil im Prinzip herrscht für mich im Staat Öffentlichkeit. Der Bürger, das ist eigentlich meine Aufgabe. Also meine Grundaufgabe als Journalist ist, einem Bürger möglichst viel Informationen zu bieten, die er vielleicht auf normalem Weg, auf dem Behördenweg nicht überkommt. Also vielleicht ein bisschen Türen aufmachen, die sonst verschlossen sind, ein bisschen Wände abreißen, die sonst zu sind.
Sie sind hartnäckig, Sie haben es jetzt auch selber angetönt. Man könnte das auch anders auslegen. Sie sind stur, wenn jemand Ihnen etwas anderes sagt, das stimmt jetzt vielleicht nicht, was Sie sagen, kann das auch belegen. Lassen Sie sich auch belehren dann?
Ja, also wenn es wirklich stimmt, schon. Aber stur, ich halte jetzt einfach fest, ich bin hartnäckig. Ja, etwas zwischen hartnäckig und stur.
Sogenannter Thesenjournalismus ist ja ein bisschen verpönt, dass man eine These hat und dann recherchiert, bis man Fakten hat, die das untermalen. Und die Fakten, die dann vielleicht das Gegenteil sagen, bringt man halt im Artikel nicht. Ist das etwas, was Sie machen?
Ich sehe eben den Thesenjournalismus gar nicht so negativ. Er ist einfach negativ behaftet, weil die Vorstellung ist auch ein bisschen falsch. Dass man einfach die Thesen aufstellt und wirklich, wie Sie es gesagt haben, nur ein Zeug zusammensammelt, das genau die These stützt. Ich gehe ein bisschen anders vor. Ich habe eine Grundthese. Ich gehe nur ein Zeug sammeln. Ich tue aber die These wieder anpassen. Ich tue mich auch korrigieren selber in der Recherche. Bis am Schluss ein Artikel dasteht, den ich verantworten kann. Und wenn ich nicht könnte verantworten, würde ich nicht publizieren. Und wenn etwas nicht stimmt in dem Artikel oder wesentliche Fakten aus irgendeinem Grund, sagt das durch meine Nachlässigkeit oder eingeschränkte Optik, wie es jetzt ein bisschen unterstellt hat, wenn dort ihnen etwas fehlt, dann ist es zum Beispiel auch an anderen Medien, das zu kritisieren, das aufzudecken, aber da gehöre ich eigentlich außer dem generellen Vorwurf, ja, der Engler da mit Synthesejournalismus, konkrete Vorwürfe oder konkretisierbare Vorwürfe, dass etwas nicht mehr stimmen, gehöre ich also selten.
Und Sie lassen die Thesen auch wieder fallen. Das gibt
ja
schon.
Ja, klar. Da kommt halt dann vielleicht fällt halt dann der Engel mal in der Weltwoche rein, wenn nichts kommt. Respektive, schreibt etwas anderes, oder?
Ein anderer Vorwurf, den man dem Engeler, wie Sie sagen, dem Herr Engeler macht,
ja,
ist...
Der heisst Engeler, ja.
Manchmal ein bisschen die Polemik. Eben, ich habe es auch am Anfang angesprochen, dass man den Bundesrat als Verräter bezeichnet, dass man die Romani sprechende als frechste Minderheit von der Schweiz bezeichnet. Braucht es das, die Wortwahl?
Ja, da kann man vielleicht geteilter Meinung sein. Das ist jetzt einfach ein bisschen mein Stil. Wenn etwas rot ist, dann schreibe ich rot und nicht rötlich. Und
rot ist aber nicht links.
Nein, ich würde sagen, oder wenn schwarz, schreibe ich schwarz und nicht grau. Das ist ein bisschen mein Stil mit, dass Selbstverständlich weiss ich auch, dass die Wirklichkeit ist ja meistens ein bisschen komplexer. Aber wir haben in einem Zeitungsartikel auf begrenztem Raum, kann man heute die ganze Wirklichkeit in aller Differenziertheit darstellen. Mein Ziel ist eher einfach ganz klare Aussagen zu machen, dass die Leute wissen, von was man redet. Und es ist ja den anderen Medien andere Punkte setzen, weil jedes Medium ist begrenzt und an sich der Bürger, das ist aber meine Grundüberzeugung, der Bürger bezieht sein Wissen nur über verschiedene Medien, über Medien, die sich auch zum Teil widersprechen, andere Ansichten haben, andere Aspekte im Vordergrund rücken. Und ich mache jetzt einfach den, aber ich sage, ich habe noch nie behauptet, direkt Wort für mich beachtet und es gäbe nichts anderes. Aber ich, wenn ich etwas schreibe, schreibe ich es klar.
Die Weltwochen und der Urs Paul Engeler werden manchmal auch als Propaganda von der SVP bezeichnet, also dass sie Propaganda für die SVP machen, dass sie für diese Partei auch schreiben. Wählen Sie SVP?
Ich habe lange nicht mehr gewählt. Jetzt bin ich den Herbst, gebe ich zu, habe ich aus verschiedenen Gründen, zuerst mal seit Menge Jahren bin ich wieder gegangen und habe SVP gewählt.
Dann, also das ist Ihr Gedankengut?
Ich bin überhaupt nicht Mitglied mit dieser Partei. Ich habe noch nie einen Franken bekommen von dieser Partei, habe noch nie einen gespendet. Ich teile mit der SVP gewisse Grundansichten, politische, Nichtbeitritt zu der EU, Finanzpolitik, Tiefsteuerpolitik, Wirtschaftspolitik, bin ich gleicher Meinung, aber ich habe keine Loyalität zu Personen. Darum verschrickt man auch manchmal, wenn ich den ganz harten Herrn Blocher kritisiere. Man verschrickt auch, wenn ich den Herrn Zuppiger demontiere. Weil ich habe keine Loyalität zu der Partei als Partei oder zu den Exponenten von der Partei. Da bin ich, fühle ich mich völlig frei.
Am Dienstag wären Sie pensioniert, Urs Paul Engeler. Was machen Sie noch?
Ja, ich sage immer da, wo ich am besten kann, nichts. Aber es ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch. Ich tue mich eigentlich selber früh pensionieren. Ich habe das so früh also als Plan festgelegt. Aber aus irgendwelchen Gründen wird die Redaktion doch nicht ganz auf meine Arbeit verzichten, sodass ich einmal eine Pause mache. Vielleicht werde ich dann ein bisschen glüttert und vielleicht ein bisschen weniger hart und weniger polemisch. Und dann im Frühling vielleicht wieder mit einem reduzierten Pensum oder vom Fall zu Fall wieder eingreifen. Da kann ich vielleicht die Leute noch nicht ganz beruhigen, dass sie Ruhe überkommen vor dem Engel.
Der Thurgauer Weltwochenjournalist Urs Paul Engeler, der übermorgen pensioniert wird, mit dem geredet hat Philipp Gemperle.
Sport regional.
Meister nach 22 Jahren, Krieserer sind die besten Ringer der Schweiz. Und Thurgauer Rennprofi, was der Marcel Hugis im Rollstuhl noch alles erreichen will. Lang haben die Ringer von Krieseren müssen warten, bis sie den Schweizer Meistertitel wieder einmal feiern können. Gestern war es dann so weit gewesen. Im dritten Finalkampf haben sie zu Hergiswil knapp mit 20-19 gewonnen und alles klar gemacht. Der Vereinspräsident Paul Dietsche hat sich heute im Gespräch mit dem Thomas Zuberbühler gefreut.
Ja, ist ein super Gefühl natürlich. Wir haben sehr, sehr lange auf das hergeschafft.
Eben 22 Jahre. Wieso hat es denn so lange gebraucht, blöd gefragt?
Ja, es ist so, wenn Sie eine Spitzenmannschaft haben, die miteinander innerhalb von 10 Jahren älter, fast alt wird, dann ist der Wechsel nachher in eine junge Generation einfach enorm. Und da geht 10 Jahre praktisch, bis sie nur wieder einigermaßen am Ball sind.
Jetzt sehen Sie den Titel in der Zentralschweiz geholt. Zentralschweiz ist ja bekannt dafür, so eine Ringerhochburg. Wie war es gewesen, die Atmosphäre in Hergiswil?
Ja, also es ist gemessen an den Zielen, die sie sich gesetzt haben, also an der Intensität des Kampfes, war eigentlich eine sportliche Atmosphäre gewesen, aber natürlich sehr, sehr emotional. Hergiswil hat effektiv gedacht, dass sie aufgrund des Heimkampfes, den sie haben, den Titel holen. Auch aufgrund der Vorkämpfe, die sehr, sehr spitz gewesen sind.
Jetzt haben wir eben den Titel geholt. Jetzt geht es nicht mal einmal an die Verteidigung denn in der nächsten Saison. Oder was haben sie sich für Ziel gesetzt?
Ja, ganz sicher wenn wir den verteidigen, weil die Mannschaft, die wir haben, ist sehr, sehr jung, also absolut in der Entwicklungsphase und die Chance, dass wir uns weiterentwickeln können, was nicht so heissen, dass es einen garantierten Nachfolge gibt von dem Titel, aber die Chancen sind sehr gross.
Sagt der Vereinspräsident Paul Dietsche zum Schweizer Meistertitel von Krieseren im Ringen. Weitere Sportresultate aus der Region fasst Thomas Zuberbühler zusammen.
Der Appenzeller Bobfahrer Beat Hefti gewinnt im Zweier auch im dritten Weltcuprennen eine Medaille. Z Winterberg holt er zusammen mit dem Anschieber Thomas Lamparter den zweiten Platz. Im Volleyball verliert Neffels gegen Lugano mit 2-3 und muss sich langsam aber sicher Sorgen machen, dass es nicht mehr in die Playoffs kommt. Amuswil gewinnt dafür mit 3-0 zu Lüttri und ist neu auf dem dritten Platz. Bei den Frauen verlieren die Toggenburgerinnen zu Zürich deutlich mit 0-3 und sind auf dem zweitletzten Tabellenplatz. Eishockey, in der Nationalliga B kommt das Team vom HC Thurgau unter dem neuen Trainer Alex Stein immer besser in Fahrt. Gegen Olten gewinnen die Thurgauer mit 5-3 und sind nur noch 3 Siege von einem Playoff-Platz weg. In der ersten Liga gewinnt Dübendorf gegen Uzwil mit 8-2. Im Kampf um einen Platz in der Finalrunde holt Pikes Oberthurgau wichtige Punkte beim 4-3 gegen Chur. Das gleiche gilt für Frauenfeld beim 3-1 gegen Herisau. Die Handballer von Otmar verlieren gegen Winterthur knapp mit 27-29. Gossau kommt zu Schaffhausen beim 34-35 knapp um eine Überraschung. In der Nationalliga B bleibt Arbon nach der 31-32 Niederlage gegen Siegenthal Tabellenletzte. Und im Unihockey gewinnt Malanz gegen Uster mit 14-6. Chur schlägt den Tabellenletzten Zug mit 11-8. Walkirch St. Gallen verliert gegen Langnau mit 2-5.
Der best behinderte Sportler von der Schweiz kommt aus dem Thurgau. Vor einer Woche ist der Rollstuhlfahrer Marcel Hugus Pfein für seine Leistungen in dieser Saison ausgezeichnet worden. Der 25-jährige Athlet ist Weltmeister über 10'000 Meter geworden und hat auch nächstes Jahr Grosses vor. Er wird an den Paralympics in London eine Goldmedaille für die Schweiz holen. Der Thomas Zuberbühler hat den Marcel Hug gestern im Training in Nottwil besucht.
Der Marcel Hug knüllt im Untergeschoss vom Paraplegikerzentrum auf seinem Rennrollstuhl. Mit seinen muskulösen Armen drüllt er an den Rädern vom Rollstuhl, der auf einem Laufband steht. Bis zu 20 Stunden in der Woche trainiert der Marcel Hug so. Die Auszeichnung als behinderter Sportler vom Jahr 2011 sei für ihn darum eine Motivationsspritze.
Das ist ein Zeichen sicher auch, dass ich diese Saison, die ich jetzt gehabt habe, sicher nicht viel falsch gemacht habe. Es ist sicher Motivation auch für die nächste Saison, dass ich weiterhin so kann weiterfahren kann.
Der 25-jährige Pfiner trainiert seit 7 Jahren in Nottwil. Seit 2 Jahren macht er nichts mehr anders. Er ist ein Profi, verdient seinen Unterhalt ohne IV-Rente, nur mit Geldern vom Verband, von Sponsoren und von Preisgeldern. Ein Profisportler und als das will er auch wahrgenommen werden, sagt der Marcel Hug vor dem Training in der Garderobe.
Ich möchte wirklich als der Sportler angesehen werden, nicht jetzt irgendwie als ein Behinderter, der jetzt halt auch noch Sport macht.
Der Marcel Hug, der mit einem offenen Rücken auf die Welt gekommen ist und darum noch gar nie hat können laufen, ist ein ruhiger Typ. Er macht dafür mit Leistungen auf sich aufmerksam. An der Weltmeisterschaft dieses Jahr hat er gerade 5 Medaillen geholt, einmal sogar Gold über 10'000 Meter. Es hätte sich ausgezahlt, dass er jetzt Profisportler sei, sagt der Marcel Hug. Gespürt er dafür auch mehr Druck für sein nächstes grosses Ziel, die Paralympics, also die Olympischen Spiele für den Behindertensport?
Ja, ist interessant. Ich habe schon viel darüber nachgedacht und ich muss irgendwie sagen, ich spüre überhaupt nicht mehr Druck. Es ist eigenartig, ja. Und ich kann auch nicht genau sagen, warum. Irgendwie, ich habe das Gefühl, für mich ist der Sport, auch wenn ich jetzt nicht erfolgreich bin, also für mich ist Sport nicht alles oder ist nicht das, was meine Persönlichkeit jetzt nur ausmacht.
Ganz so locker gesetzt, der Marcel Hug, denke ich nicht ganz. Er will an den Paralympics im Sommer zu London endlich eine Goldmedaille holen. Zu Peking vor 3 Jahren und auch zu Athen vor 7 Jahren hat es nicht ganz gelangt. Die Zeit sei jetzt aber reif, glaubt auch sein langjähriger Trainer, der Paul Odermatt.
Ich denke, er ist nach meiner Ansicht ein absoluter Musterathlet vom Denken her, wenn er sein Leben einrichtet, wenn er das Ziel verfolgt. Das macht sicher der Marcel Luis.
Also Disziplin pur in dem Sinne?
Disziplin, Begeisterung, Engagement und auch eine absolut sensationelle Zusammenarbeit.
Im März kann der Marcel Hug einen ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung machen. Dann könnte er sich beim Rennen zu Dubai für die Paralympics qualifizieren. Wenn man den Pfiner sieht trainieren, dann scheint es, als sei das eine reine Formsache.
Es ist 6:03. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz mit den wichtigsten Meldungen vom Tag. Das 20. Humorfestival von Arosa ist ein voller Erfolg. Noch nie sind so viele Besucher dabei gewesen. Das freut die Organisatoren, bringt aber auch Platzprobleme. Darum wollen die Veranstalter in Zukunft aufs Sport- und Kongresszentrum und den Kursaal ausweichen. In der Ostschweiz hat es diese Wochenende gerade 3 Unfälle auf Fußgängerstreifen gegeben. In einem Fall in Gossau ist eine 68-jährige Frau schwer verletzt worden. Der Autofahrer hat Fahrerflucht begangen, ist später aber von der Polizei gestellt worden. Der Doppelmord von Brusio, der vor einem Jahr passiert ist, könnte schon bald aufgeklärt werden. Laut einer Pressemeldung ist der Auftraggeber von diesen Mord, ein Nachbar, der Schulden bei den Opfern hatte, verhaftet worden. Und jetzt zum Wetter mit dem Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht schneit es zeitweise bei Tiefstwert von minus 4 Grad, muss man mit glatten und schneebedeckten Strassen rechnen. Und am Montag gibt es noch ab und zu ein bisschen Schnee, meistens um den Mittag herum schneit es noch ein bisschen verbreiteter. Sonst ist es länger trocken und zwischen dir zeigt sich auch mal ab und zu die Sonne. In Mittel- und Südbünden ist es auch länger sonnig. Es ist morgen recht kalt, St. Gallen gibt es maximal minus 2 Grad, in Glarus hat es minus 1, in Frauenfeld 0 und in Chur plus 1 Grad. Am Dienstagmorgen kommt es dann wieder schneien und am Tag geht es trüb und nass weiter. In den tiefsten Lagen unterhalb von 400 oder 500 Meter geht der Schnee aber in Regen über. Die Höchstwerte liegen dann bei etwa 2 Grad.
Der Jürg Zock von SF Meteo. Das Regionaljournal Ostschweiz findet Sie rund um die Uhr auch im Internet unter regionaljournal.ch. Dort können Sie zum Beispiel unsere Sonntagsgäste als Podcast abonnieren. Wie das funktioniert, das erfahren Sie auf regionaljournal.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich der Peter Draxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.